ARD.
Erst verspricht CDU und SPD alles für alle und zwar umsonst. Dann halten sie ihre Versprechungen nicht, um dann am Ende den Berlinerinnen und Berlinern trotzdem die Rechnung dafür unter die Nase zu halten.
Berlin ist ein Notfall. Ein Fall inzwischen für die Intensivstation.
Sie legen die Axt an Berlins größte Schätze.
Wenn die lauteste Kritik von links und rechts außen kommt, scheint diese Koalition vieles richtig zu machen, meine Damen und Herren.
Wir müssen gucken, dass wir den Flughafen weiter ausbauen. Wir müssen noch eine weitere Landebahn hierher bekommen.
Ehrlich gesagt, geht mir diese Berliner Arroganz ziemlich auf die Nerven.
Habemus Haushalt, den größten Haushalt in der Berliner Geschichte. Wir klären in dieser Folge der Spreepolitik, was drin steckt, welche Halbwertszeit er wohl hat und welcher SPDler warum nicht zustimmte. Außerdem schauen wir auf eine Frau, die nicht nur ins Fettnäpfchen tappt, sondern gerne mit Anlauf reinspringt, Berlins Verkehrssenatorin Ute Bonde. Die sorgte in dieser Woche mit ihrer Forderung nach einer weiteren Landebahn für den BER für massive Verärgerung in Brandenburg. Damit herzlich willkommen. Ich bin Sabine Müller aus der Berliner Landespolitikredaktion des RBB.
Wir starten im Berliner Abgeordnetenhaus, das am Donnerstagabend den nächsten Doppelhaushalt verabschiedet hat. Das war das Ende eines wirklich ziemlich langen Ringens. Und wir schauen, was dabei rausgekommen ist. Und dafür sind Ute Schumacher und Jan Menzel bei mir. Hallo.
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 Es haben zwar wahrscheinlich viele schon was über diesen Haushalt gehört, aber lasst uns noch mal einsteigen mit einem kurzen Überblick über die wichtigsten Eckdaten des größten Berliner Haushalts aller Zeiten.
Die wichtigste Zahl wahrscheinlich immer bei sowas, die Ausgaben in diesen zwei Jahren bei rund 91 Milliarden Euro. Das klingt nicht nur viel, das ist verdammt viel. Und dann würde ich sagen, Ute, vielleicht die nächste Zahl, die noch nicht ganz unwesentlich ist, wenn das alles so weitergeht in den nächsten Jahren, wie geplant von diesem Senat, dann legen wir Ende 2029 bei 84 Milliarden Euro Schulden. Nur in Berlin, auch das rekordverdächtig.
Ja. Das ist eine Menge Holz.
Das ist eine Menge Holz, vor allen Dingen, wenn man weiß, das wäre ja nicht schlimm, dass das eine Menge Holz in die 91 Milliarden wäre, wenn wir nicht wüssten, dass wir deutlich weniger einnehmen, als wir da ausgeben oder auszugeben planen. Bislang waren es 2 Milliarden Euro jedes Jahr, die Berlin fehlten, also in diesem Jahr, im vergangenen Jahr, in dem Jahr davor. Und das summiert sich natürlich und die Schulden steigen. Und in den nächsten beiden Jahren, weil die Koalition jetzt nochmal drauf gesattelt hat und eben bei 91 Milliarden Euro landete, in zwei Jahren geht es wohl eher um ein Finanzierungsdefizit pro Jahr um 3 Milliarden Euro. Und das ist natürlich gigantisch, denn diese Schulden, die wir da machen, dafür müssen wir Zinsen zahlen. Und die Zinsen steigen potenziell und das blockiert dann alle weiteren Haushalte.
Lass uns nochmal drauf gucken, wie dieser Haushalt überhaupt möglich wurde in dieser Höhe. Dafür hat ja unter anderem auch der Bund mitgesorgt, der Geld aus dem Sondervermögen gibt. Also wo sozusagen haben wir noch Geld herbekommen, wo leihen wir uns noch was, dass das überhaupt möglich war in Berlin, dieser Haushalt?
Genau, der Bund hat im Frühjahr das Sondervermögen beschlossen. Und davon bekommt Berlin rund 5,2 Milliarden Euro, verteilt auf 12 Jahre. Und dieses Geld sind dann gut 400 Millionen Euro pro Jahr, wenn man das so runterrechnet. Das soll eben investiert werden. Da hofft Berlin auch, dass man mit diesem Geld dann noch weitere Fördergelder bekommt, so Kofinanzierungen und so, um zu investieren. Das hilft Berlin natürlich schon sehr an dieser Stelle. Und dann hat der Bund ja auch die Schuldenregelung, die Schuldenbremse gelockert, sodass Berlin auch noch weitere Schulden aufnehmen konnte.
Ich möchte mal kurz zwei Aussagen gegeneinander stellen, die wir gestern gehört haben im Parlament. Da war zum einen der regierende Bürgermeister Kai Wegner, der gesagt hat, dieser Doppelhaushalt ist unser Fahrplan für die Zukunft von Berlin. Das klingt erstmal optimistisch, würde ich sagen. Und dann haben wir den Finanzsenator Stefan Evers gehört, auch von der CDU. Der hat gesagt, es ist klar, dass es so nicht weitergehen kann. Wie passt das zusammen?
Also bei Fahrplan denke ich immer erstmal an Deutsche Bahn. Und da muss man mal gucken, was.
Du meinst, das kann schon eh nicht funktionieren.
So ein bisschen. Man muss gucken, wo man ankommt und wann man ankommt. Also, na klar, wenn man alleine mal auf das Geld guckt und auch auf so diverse Vorhaben, Sanierung von Brücken oder auch von Schulen oder Neubau oder Bäder, all sowas. Klar, das ist schon ein Fahrplan für Investitionen. Das sind doch alles Dinge, die natürlich bleiben. Das hat was von Zukunft. So, insoweit kann man sagen, ja, da Da hat Wegner schon recht, aber er blendet so ein bisschen die andere Seite aus. Das sind dann zum Beispiel die Schulden oder die Entscheidung, die man eben nicht getroffen hat. Und da hat Evers dann wieder recht. Ein Haushalt, der so gestrickt ist, der kann ja nicht auf Dauer funktionieren. Der geht jetzt vielleicht nochmal auf, weil man sich so viel Geld einverleibt hat und das auch rausbläst. Aber auf Dauer muss man sich natürlich schon auch als Körperschaft wie Berlin so ein bisschen die Karten legen und mal gucken, ja, was ist eigentlich wirklich top wichtig? Also vieles ist wichtig, will ich gar nicht bestreiten. Aber wofür habe ich eigentlich wirklich Geld und wo muss ich schmerzlicherweise sagen, nee, geht leider nicht.
Denn Berlin wird ja mit diesem Haushalt, wenn er so umgesetzt wird wie geplant, alle Rücklagen, alle Rücklagen aufgebraucht haben. Das heißt, für nach 2027 können wir nicht genau so weitermachen, weil wir ja diese Rücklagen nicht mehr haben, über die wir es auch finanziert bekommen.
Nackten Mann kann es nicht mehr in die Tasche greifen.
Ganz, ne? Genau, das ist im Privaten genauso wie in einem Haushalt einer Stadt. Und das ist genau das, wovon Stefan Evers spricht, der ja letztlich für diesen Haushalt gerade stehen muss. Der fleht das schon, seitdem er im Amt ist, dass das so nicht weitergehen kann, dass gespart werden muss und so. Landet am Ende aber immer, also meistens, zwischendurch hatte er mal ganz kurz, hatte sich die Koalition ja dann in den Sparmodus gebeamt, was ja auch heftige Proteste erzeugt hat und schmerzhafte Einschnitte, genau, schmerzhafte Einschnitte in diesem Jahr produziert hat. Aber dieses, was sie sich vorgenommen hatten, im Februar hatten sie beschlossen, sie geben pro Jahr 40 Milliarden aus, nicht mehr. Das wären dann 80 Milliarden in Summe. Wir liegen jetzt 11 Milliarden da drüber. Das ist schon heftig.
Dass die Opposition das kritisiert, ist klar. Da will ich auch gleich noch drauf kommen. Aber lasst uns vorher mal kurz noch einen Mann anhören, der auch nicht zufrieden war und das dann schon eher unerwartet. Das war nämlich der Ex-Finanzsenator Matthias Kollatz von der SPD. Der hat nicht zugestimmt am Donnerstagabend. Und wir hören mal kurz rein, wie er das begründet hat.
Ich enthalte mich und stimme nicht mit Nein, denn es ist wichtig, dass eine Koalition nicht über den Haushalt auseinanderfliegt. Enthaltung ist aber auch kein Ja, damit das Signal gesetzt ist, dass die wichtigste Aufgabe dieser Koalition aufgegeben wurde. Nämlich die sich weiter öffnende Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben schrittweise zu schließen. Notwendig seit Beginn dieser Wahlperiode geht es dabei nicht um Kürzungen, sondern um weniger hohes Wachstum. Das kann übrigens dann besser ausfallen, wenn das endlich überfällige Thema Einnahmeverbesserungen vom Anwohnerparken bis hin zum Eintreiben von Unterhaltsvorschusszahlungen bei zumeist entlaufenen Vätern angegangen würde.
Das habe ich mich auch die ganze Zeit gefragt, weil die Koalition hatte ja eigentlich schon gesagt, klar, ist nicht so schön, dass wir so wahnsinnig viele Ausgaben haben, dass wir so viel Schulden aufnehmen müssen. Aber sie hatten die Einnahmeseite ja eigentlich auch versprochen, dass sie da was machen. Also hat Matthias Kollatz recht, wenn er sagt, da herrscht ein totales Ungleichgewicht?
Ja, das Problem ist, dass mit Matthias Kollatz jemand spricht, der von der Materie Ahnung hat. Der war ja lange Finanzsenator und hat es in seiner Zeit andere Bedingungen zugegebenermaßen gut hinbekommen, diese Dinge in Deckung zu bringen. Also, und deshalb hat das auch ein solches Gewicht und hält auch dieser Koalition den Spiegel so vor. Das wissen die eigentlich auch, dass man so nicht weiter wirtschaften kann. Das ist natürlich auch indirekt, so würde ich es schon mal lesen, eine Kritik am jetzigen Finanzsenator Stefan Evers von der CDU, dass er eigentlich diese Aufgabe nicht wahrgenommen hat oder nicht wahrnehmen konnte, wirft dann ein Schlaglicht auch auf sein Standing letztlich, auf seine Durchsetzungskraft in der Koalition. Wir haben ja in Berlin eine ganze Galerie von Finanzsenatoren, die alle ungemein einflussreich waren, durchsetzungsstark. Das fing an mit Sarrazin, Nussbaum, ihm auch Kollatz und auch Daniel Wesener war einer.
Und so siehst du Evers nicht?
So würde ich ihn nicht sehen. Also das muss gar nicht mal unbedingt an ihm selber liegen. Also ich glaube, das ist nicht so sehr ein Erkenntnisproblem, aber er ist nicht derjenige, der es durchsetzen kann in dieser Koalition. Da fehlt dann auch die Rückendeckung vom Chef vielleicht, vom regierenden Bürgermeister. Da ist auch die Einsicht vielleicht da, okay, wir haben eine Wahl im nächsten Jahr. Da möchte man ja natürlich den Menschen nicht auf die Füße treten und möchte natürlich gute Stimmung haben. Aber das geht eben zulasten dessen, was Kollatz gut beschrieben hat, dass man eben diese Ausrichtung nicht macht. Er hat ja sehr gut gesagt, man muss gar nicht jetzt so hart sparen, man muss aber nur dahin kommen, einen Pfad aufzeigen.
Die Weichen stellen.
Genau, jetzt die Weichen stellen, weil man das nicht macht. Dann wird es natürlich später umso härter, umso unangenehmer.
Denn er hat ja auch in der Beschreibung recht, die Einnahmen und die Ausgaben sind mit diesem Haushaltsbeschluss gehen eben weiter auseinander. Das Defizit wird immer größer, statt genau die andere Richtung einzuschlagen, es Stück für Stück zurückzufahren, diesen Gap, den es da gibt. Ob man das jetzt über Einnahmesteigerungen macht, indem man zum Beispiel das Anwohnerparken oder sowas teurer macht. Das ist eine politische Entscheidung. Da kann man sich so oder so entscheiden. Man kann überlegen, ob man, weiß ich nicht, für U-Bahn Geld ausgibt, ob man für, wofür man auch immer, für Olympia oder wie auch immer, wofür man Geld ausgibt. Da kann man tausenderlei Entscheidungen treffen. Aber klar ist schon, die Schere geht auseinander und das, obwohl die Einnahmen Berlins Jahr für Jahr steigen. Also wir sind noch nicht in einer verzweifelten Situation, wie wir es vor, na, ich sag mal, gut 20 Jahren waren, wo das ganz und gar nicht so war, sondern im Grunde nehmen wir jedes Jahr mehr ein. Es wäre also durchaus möglich, einen Weg zu ebnen. Nur dadurch, dass wir das Jahr für Jahr die vergangenen Jahre nicht getan haben, wird das Problem immer größer.
Ja, ich glaube auch Berlin, wie du sagst, Berlin hat nicht primär ein Einnahmeproblem. Und selbst wenn man sagen würde, ach, wir erhöhen die Grundsteuer, Grunderwerbsteuer, whatever, oder wir schrauben die Parkgebühren hoch, das würde Geld bringen. Aber wir reden da dann wahrscheinlich um 100 Millionen oder ein bisschen mehr. Das ist, will ich auch gar nicht jetzt kleinreden, aber das andere sind ja die Milliarden, die uns fehlen. Da sieht man schon die Relation, dass es nicht wirklich aufgeht. Darum hat Berlin schon ein Ausgabeproblem in allen Bereichen. Und da finde ich ganz spannend dann auch, wie die Parteien damit umgehen, auch wie der Finanzminister damit umgeht. Er sagt halt immer, wir haben diese Sozialkosten, die gehen durch die Decke, da müssen wir was machen. Ist auch richtig. Da muss man sicherlich auch gucken. Aber jetzt nur diesen Bereich Sozialkosten in den Blick zu nehmen, zum Beispiel die Personalkosten öffentlicher Dienst, mehr oder minder auszuklammern oder als Naturgesetz zu betrachten, finde ich, geht auch nicht. Da muss man, glaube ich, schon so ein bisschen breiter gucken auf alle Bereiche, wenn man das in den Griff kriegen will.
Genau, wir geben Millionen aus für angemietete Bürogebäude. Ich würde sagen, weil man nicht vor Jahren schon wirklich angefangen hat zu gucken, wie man vielleicht auch weniger Platz braucht und dann einfach diese Mietzahlung von der Backe hat.
Nun gab es von der Opposition Fundamentalkritik, also die haben gesagt, das ist das totale Chaos und sie machen eigentlich alles falsch und sie sparen an der falschen Stelle und so weiter. Genau, kein Plan. Liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte zwischen der Regierungskoalition, die sagt, also für die Verhältnisse haben wir es eigentlich echt top gemacht, und der Opposition, die sagt, das ist sozusagen die Hölle?
Ich glaube, die Wahrheit liegt, glaube ich, eher so ein bisschen im Vorwahlkampf, denn das ist, glaube ich, die Logik, die dahinter steckt natürlich. Alle sind so ein bisschen gefangen in dem Wissen, dass ja gewählt wird und sich jetzt aufstellen müssen und so weiter. Ich bin mir nicht ganz sicher, Ute, ich weiß, wie du das siehst, ob jetzt eine andere Koalition aus SPD, Grünen und Linken so kurz vor der Wahl nun einen gänzlich anderen Haushalt mit Grausamkeiten verkündet hätte. Ich glaube, die Dinge wären schon ein bisschen anders gelaufen. Man hätte, glaube ich, schon vor einiger Zeit andere Weichen gestellt, aber dass vor einer Wahl die Versuchung ziemlich groß ist, keine Zumutung unter das Volk zu bringen, das ist, glaube ich, klar. Insoweit war das eine erwartbare politische Debatte im Abgeordnetenhaus, und insoweit, glaube ich, schon haben beide Seiten recht. Also wenn Wegner sagt, das ist ein Investitionspaket, natürlich, das sind gigantische Summen für diverse Projekte, für die BVG, für alle verschiedenen Bereiche, die auch sich dann im Stadtbild zeigen werden, mit Baumaßnahmen zum Beispiel. Aber wenn die andere Seite halt argumentiert, also da wird wirklich das Geld bis auf den letzten Cent rausgehauen, ihr kümmert euch gar nicht darum, was eigentlich dann danach passiert, ist es genauso wahr.
Und Ute, vielleicht noch die Frage, Jan hat es erwähnt, Wahlkampf, ich fand, die Debatte hat ja schon ziemlich deutlich gezeigt, dass wir, glaube ich, fast eigentlich nicht mehr im Vorwahlkampf sind, sondern eigentlich fast schon mittendrin, oder?
Genau, also die Generaldebatte war sehr klar Wahlkampf geprägt, da wurden auch Brandmauern nochmal gezogen und klar gemacht, dass also mit der AfD Herr Wegener nicht, und also auch die Putin-Versteher möchte er nicht. Da wurde sehr klar skizziert, und auch die anderen Parteien haben sehr deutlich gemacht, wo sie Schwerpunkte setzen, wer Olympia möchte, wer Olympia nicht möchte, oder Autobahnverlängerung oder was auch immer, ja.
Und wenn wir jetzt mal schauen, angesichts dieser eben bevorstehenden Wahl zum Abgeordnetenhaus, 20. September 2026, ist das ein Haushalt auf Widerruf? Also nach der Wahl macht eine vielleicht oder sogar vermutlich neue Koalition alles komplett anders?
Naja, komplett anders wird man es nicht machen können, weil natürlich viele Dinge festgelegt sind. Also zum Beispiel Gehälter öffentlicher Dienst, die müssen ja gezahlt werden. Wenn man jetzt sagt, wir reißen diese Brücke ab und bauen sie neu, das ist dann schon als Auftrag ausgelöst und muss beglichen werden. Komplett sicherlich nicht. Aber klar ist auch, wir haben ja Doppelhaushalte. Das kann immer mal passieren, dass das dann mit den Legislaturperioden ein bisschen kollidiert. Wer auch immer dann nach dem September regieren wird, wird natürlich einen Kassensturz machen. Das ist geübte Praxis und wird dann auch umsteuern müssen. Alleine schon deshalb, weil man, glaube ich, mit diesem Haushalt nicht die nächsten Folgejahre beschreiten möchte. Jede Regierung wird sich das angucken, und dann wird nochmal ganz neu darüber zu entscheiden sein. Aber dieser Haushalt, Andersrum musste nämlich jetzt auch schon beschlossen werden, weil sonst hätten wir eine Regierung, die danach gar kein Zahlenwerk hätte, die nichts ausgeben könnte. Also das ist so ein bisschen jetzt der Systematik der Haushalte geschuldet.
Und eine Frage, die mich noch umtreibt, weil wir das ganze Jahr über viel berichtet hatten, über Träger, über Vereine, über Projekte, die einfach nicht wussten, bekommen sie noch Geld, je nachdem, wie der nächste Haushalt ausfällt. Haben die jetzt alle Sicherheit? Also wissen jetzt eigentlich alle, was sie ab Januar bekommen und wie es weitergeht für die nächsten 2 Jahre?
Nein, das wissen sie nicht. Also manche wissen das, ja, aber einige wissen es noch nicht. Und das liegt auch daran, dass die Haushaltssystematik sich so ein bisschen geändert hat, dass für bestimmte Töpfe eben Gelder so eingestellt sind, aus dem dann bestimmte bezahlt werden. Aber ob sie jetzt wirklich und vollständig und ob sie das, was an Tarifsteigerung oder Zulagen gezahlt werden, auch ersetzt bekommen oder ob sie das nicht bekommen oder nur zum Teil. Das ist eben noch nicht klar. Das macht auch einen Teil der Unruhe aus.
Also das Geld ist im Topf, aber es ist noch nicht ganz klar, wer bekommt davon wie viel und reicht es.
Ja. Das eine Problem und dann eben auch die Frage, was im nächsten Jahr sein wird mit den erwartbaren Mietsteigerungen für Immobilien. Wenn zum Beispiel ein Jugendclub in einer angemieteten Wohnung sitzt und die Miete wird teurer, wer bezahlt das dann? Oder geht das zulasten des Personals? Was ist mit Tarifsteigerungen? Einerseits die ja kommen immer und dann eben auch das, was so in den Stufenmodellen quasi im öffentlichen Dienst halt Jahr für Jahr dazukommt bei Mitarbeitern. Das muss ja auch irgendwie kompensiert werden. Das ist auch nochmal eine Unbekannte für viele. Und dann, das ist auch so eine Blackbox, es wird ja nicht alles vom Land direkt bezahlt. Es gibt ja auch sehr viele Vereine oder auch Anbieter von Angeboten im Sozialbereich, Integrationsbereich, die werden aus den Bezirken finanziert. Und da ist dieser große Topf Bezirkshaushalte nach wie vor noch eine Blackbox. Die wissen teilweise gar nicht, mit was sie im nächsten Jahr rechnen können.
Ute Schumacher, Jan Menzel, ich danke euch ganz herzlich für all die Infos in diesem Gespräch.
Sehr gerne.
Jo.
Jetzt kommen wir zu einer Frau, die erstaunlich zielsicher von Fettnäpfchen zu Fettnäpfchen eilt. Berlins CDU-Verkehrssenatorin Ute. Krise. Welche Krise? Bonde. Sie hat es in dieser Woche geschafft, nicht nur in Berlin für Kopfschütteln zu sorgen, sondern vor allem auch in Brandenburg für richtigen Ärger. Darüber will ich sprechen mit meinen Kollegen Thomas Bittner aus der Brandenburger Landespolitikredaktion und Boris Hermel aus der Berliner Landespolitik. Hallo ihr beiden.
Hallo.
Ausgelöst wurde das Ganze durch einen Auftritt von Ute Bonde am Montag beim sogenannten wirtschaftspolitischen Frühstück der Berliner Industrie- und Handelskammer. Da hat sie diese Sätze über den Hauptstadtflughafen BER gesagt.
Wir müssen gucken, dass wir den Flughafen weiter ausbauen. Wir müssen natürlich aus meiner Sicht noch eine weitere Landebahn hierher bekommen. Auch wenn dann oftmals gesagt wird, naja, wir sind ja jetzt schon nicht ausgelastet. Ja, aber nur wenn ich Attraktivität schaffe für diesen Flughafen, schaffe ich es auch, Linien hier wieder herzubekommen. Und natürlich müssen wir auch an die Gebühren herangehen. Wir müssen an die Nachtflugzeiten herangehen.
Boris und Thomas, warum haben diese Sätze zu einer dritten Start- und Landebahn und einem Nachtflugverbot für so viel Aufregung gesorgt?
Ich kann mit der Wut anfangen, die in Brandenburg natürlich auftaucht, wenn immer Dinge, die eigentlich längst als geregelt galten, dann plötzlich wieder aufgerufen werden. Und das ist immer das leidliche Thema Nachtflug und das leidliche Thema, können wir nicht noch eine zusätzliche Landebahn da installieren? Und das hat in Brandenburg doch schon für große Aufregung gesorgt.
In Berlin für Kopfschütteln, weil man auch ungefähr weiß, wie die Auslastung so ist am BER aktuell und wie die Kapazitäten sind. Die Auslastung liegt weit unter den möglichen Kapazitäten. Und da hat man sich in Berlin vor allem auch in der Koalition gefragt, warum dieser Vorschlag zur Unzeit.
Erzählt mal ein bisschen, was heißt das denn, Auslastung? Also wie sieht die Auslastung im Moment aus mit den 2 Start- und Landebahnen, die wir haben? Wie viel Puffer ist da noch? Also gibt es eine gute inhaltliche Begründung dafür zu sagen, wir bräuchten noch eine dritte Start- und Landebahn?
Also aktuell gibt es die überhaupt nicht. Wir haben im Jahr 2024 gut 191.000 Flugbewegungen gehabt. Der BER hat eine Kapazität von maximal 426.000 Flugbewegungen. Also wir haben weniger als die Hälfte davon im Moment. Da ist also noch ganz viel Luft nach oben. Es gibt auch Menschen, die sagen, da könnten sogar noch ein paar mehr abfliegen. Wenn man es in Passagieren mal zählt, wir hatten jetzt gut 25 Millionen Passagiere in 2024 am BER. Und das können bis zu 50 Millionen sein. Also
ich habe schon mal 55 Millionen
genau,
gehört.
Ich auch. Ja, ja.
Und was zum Beispiel die Auslastung betrifft, was die Start- und Landebahn betrifft, mal nur zum Vergleich. Vergleich. Also am BER unter 200.000 Flugbewegungen im Jahr. In München, auch mit zwei Start- und Landebahnen, jetzt schon 450.000 Flugbewegungen im Jahr.
Da geht also noch was.
Ne? Da geht noch allerhand. Und übrigens, München hat im Planfeststellungsverfahren sogar eine dritte Start- und Landebahn vorsorglich mit vorgesehen. Aber die bauen die gar nicht, weil die gar nicht brauchen, obwohl sie schon deutlich mehr als der BER im Augenblick abwickeln.
Sie dürfen sie auch nicht bauen, weil es einen Volksentscheid oder einen Bürgerentscheid in München gab, der gesagt hat, wir wollen die nicht, aber sie haben sie sich vorsorglich besorgt, aber das macht auch klar, ich kann nicht einfach sagen, ich will so eine dritte Bahn haben, sondern da ist ein riesen Planungsprozess davor. Das hat man in München auch gemacht, ein Planfeststellungsverfahren nochmal angestrengt, das dauert ja alles Jahre und kann dann beklagt werden bis zum Bundesverwaltungsgericht. Also selbst wenn man das jetzt ernst nehmen würde, was Frau Bonner da vorgeschlagen hat, die Zeitabläufe, die das bedeuten würde, die sind irre lang. Also wir reden von möglicherweise 5, 6, 7, 8 Jahren, bis das final durch ist und beklagt ist und entschieden ist, bis man sowas machen könnte. Und das Ganze zu einem Zeitpunkt, wo wir so eine geringe Auslastung haben am BER im Vergleich zur Kapazität, die möglich ist, das hat hier in Berlin, in Brandenburg kann ich die Wut absolut nachvollziehen, in Berlin ist es eher wirklich Unverständnis, hat keiner verstanden.
Naja, man könnte natürlich das Argument nehmen, wenn man eine nachhaltige Politik machen will, dann muss man vielleicht mal 20 Jahre vorausschauen. Vielleicht ist das sozusagen der Hintergrund zu sagen, naja, gucken wir doch mal, wie wir es in 20 Jahren dann haben werden. Aber es ist auch komplett unrealistisch. Also alle, die sich auskennen, sagen, es ist, man hört so Wörter wie Luftnummer, Blödsinn, nicht durchdacht.
Zur Wut in Brandenburg will ich gleich noch mal ganz konkret kommen, Thomas. Ich würde noch mal kurz einen Schritt zurück machen. Und zwar, Ute Bonde war zum Glück für die Senatspressekonferenz am Dienstag gebucht. Das heißt, wir konnten dann auch noch mal nachfragen. Und da ist der Eindruck entstanden, dass es ihr bei dieser dritten Start- und Landebahn wohl vor allem auch darum ging, das strenge Nachtflugverbot dann irgendwie aufzuweichen. Boris, was hat sie da erzählt?
Also sie hat es genauso gesagt. Sie hat gesagt, das Ziel muss sein, wir müssen bei den Lärmschutzregeln flexibler werden, beim Nachtflugverbot flexibler werden, damit der Flughafen perspektivisch bis zu 40 Millionen Passagiere haben kann, also auf das Niveau von München kommen kann. Und der Weg dahin, der besteht für sie in dieser dritten Start- und Landebahn. Das Argument ist, wenn die 2 Kilometer weiter südlich der jetzigen Südbahn ist, also ein bisschen 2 Kilometer noch weiter weg von Berlin, dann habe ich möglicherweise geringere Lärmschutzauflagen. Aber ob das so ist, das steht überhaupt noch nicht fest. Ich hatte gerade Gelegenheit, mit einem relativ bekannten Vergaberechtler zu sprechen, Remo Klinger von der Kanzlei früher Geulen Klinger, der auch schon mehrfach im Flughafenbereich, auch im BER unterwegs war. Und der sagte mir, auf jeden Fall braucht es einen neuen Planfeststellungsantrag und einen neuen Planfeststellungsbeschluss. Und dann müssen die Lärmschutzgeschichten sich alle nochmal genau angesehen werden. Da muss es Gutachten geben, auch die Umweltauswirkungen einer solchen dritten Start- und Landebahn. Und ob dann, wenn da Orte überflogen werden mit mehr als 100 Dezibel, und wenn es nur wenige sind, wirklich ein geringeres Lärmschutzniveau die Folge wäre, das steht überhaupt nicht fest. Es kann durchaus sein, dass es ein ähnlich strenges ist, wie jetzt an den beiden vorhandenen Start- und Landebahnen. Und der Lärm, sagte er mir gerade, ist auch ein diffuses Phänomen. Das heißt, wenn man dann eine dritte Bahn hätte, die auch im Parallelbetrieb funktioniert, also 3 nebeneinander, wo parallel Flugzeuge abheben und landen können, habe ich automatisch mehr Lärm. Der wirkt sich auch automatisch in einem viel breiteren Umfeld aus. Und die Wahrscheinlichkeit, dass ich da dann möglicherweise, was ihr, glaube ich, vorschwebt, überhaupt kein Nachtflugverbot mehr hätte oder sowas auf so einer dritten Bahn, die ist nicht sehr hoch.
Das ist ja auch ein bisschen absurd. Also man müsste dann ja auch die Lärmbelastung der ersten und der zweiten vorhandenen Landebahn nochmal neu berechnen. Weil wir haben mit der Chefin der Fluglärmkommission gesprochen und die hat gesagt, na, stellen Sie sich mal vor, da gibt es jetzt noch eine dritte, ganz südliche Start- und Landebahn. Was ist denn eigentlich dann mit der mittleren? Die ist ja dann im totalen Lärmfokus und dass man dann sagen kann, das ist kein Problem, das wird auf keinen Fall passieren. Das muss man dann komplett nochmal neu berechnen.
Und hinzu kommt noch eins, also haben wir noch gar nicht angesprochen, wenn man sich die Karte anguckt und wenn man diesen Parallelbetrieb voraussetzt und sich jetzt von der jetzigen Südbahn, die 2 Kilometer nach Süden weiter denkt, dann liegen da Rotberg als Ort, dann liegt da Kiekebusch und dann liegt da noch ein dritter Ort, die möglicherweise alle umgesiedelt werden müssen.
Ja, da gibt es das böse Wort vom Absiedeln, Absiedlung. Genau. Und wenn wir uns erinnern, was für Diskussionen wir haben bei abgebaggerten Dörfern in Tagebauen, bei auch denen, die gehen mussten für diesen Flughafen, die Orte, eine solche Diskussion kann sich die Politik, glaube ich, auch überhaupt nicht mehr leisten, dass Orte verschwinden müssen für eine Start- und Landebahn eines Flughafens.
Schon gar nicht ohne Not, wenn es überhaupt nicht Not tut.
Und das erklärt dann, glaube ich, auch wirklich, also vor allem mal den Ärger und die Empörung in Brandenburg. Thomas, nimm uns noch mal ein bisschen mit. Es haben sich ja eigentlich alle geäußert, vom Verkehrsminister über die SPD, die CDU, Ex-Finanzminister von der Linken. Nimm uns mal ein bisschen mit durch diese Reaktion.
Wenn der Verkehrsminister, das ist ja sozusagen das Pendant zu Ute Bonde, sagt, ja, es ist total unnötig, das ist unrealistisch und vor allem ist es nicht finanzierbar. Man muss ja mal gucken, wie schwer es gefallen ist, überhaupt diesen Flughafen wieder so auf die Beine zu stellen, dass er vielleicht eines Tages irgendwie mit schwarzen Zahlen wieder operieren kann. Und dann ein Bauprojekt, man weiß ja, dass eine Start- und Landebahn ein Riesenbauprojekt ist, das muss ja finanziert werden. Wer soll denn das finanzieren? Soll das wieder der Steuerzahler mit Zuschüssen machen? Das ist auch unvorstellbar. Und da sagt natürlich auch dann Brandenburg, nee, da sind wir auch nicht, da wären wir dann auch nicht dabei. Und dann kommt natürlich auch ganz schnell beim Brandenburger, das ist auch wieder diese Berliner Ignoranz und Arroganz, weil Berlin, es ist natürlich eins klar, an diesem Flughafen BER, die Menschen, die dort ankommen und die dort starten, die meisten kommen aus Berlin und die meisten wollen auch nach Berlin, die da einen Flughafen zu tun haben. Die wollen nicht nach Zeuthen oder Königs Wusterhausen, natürlich auch, aber nicht in der Masse. Aber die interessieren sich dann nicht für das, was sozusagen dieses doch dicht besiedelte Gebiet dann betrifft. Und da wird dann gesagt, ja, damit diejenigen, die da fliegen wollen, auch die Fluggesellschaften, die Geld verdienen wollen, damit die es besser haben und damit die es bequemer haben, müssen wir es hier unbequemer haben. Das lassen wir uns nicht mehr bieten.
Thomas, du hast jetzt erwähnt, also den Verkehrsminister vom BSW, der gesagt hat, nein, danke, die Berliner Arroganz, die kam von der SPD in Brandenburg. Der frühere linke Brandenburger Finanzminister Christian Görke hat gesagt, also jetzt schnappe doch offensichtlich die Berliner Verkehrssenatoren völlig über. Man müsste doch fragen, ob Ute Bonde noch alle Tassen im Schrank habe. Aber auch von der CDU in Brandenburg, also im Potsdamer Landtag, kam keine Unterstützung.
Nein, weil das alle Politiker wissen, dass sie damit in Brandenburg überhaupt keine Punkte holen können. Bei Christian Görke ist ja interessant, der hat ja eine zweite Karriere, nämlich als Haushaltspolitiker im Bundestag, ist der Chef des Haushaltsausschusses und als Bundestagspolitiker. Natürlich auch der Bund wäre ja an finanziellen Belastungen beteiligt, darf man auch nicht ganz vergessen. Und man darf auch nicht vergessen, dass die PDS schon damals und dann auch später die Linke große Bedenken gegen einen Großflughafen BER hatten. Und im Grunde hatten die auch mit ihren Bedenken großen Anteil daran, dass am Ende auch im Planfeststellungsverfahren immer beruhigt wurde und immer gesagt wurde, der BER ist ein Regionalflughafen, machen wir uns nichts vor. Er ist nicht in Konkurrenz zu Frankfurt und München, das ist es gar nicht. Es ist eher ja, Stuttgart, Düsseldorf, Boris, du weißt vielleicht mehr, in welcher Liga wir da spielen. Klingt zwar für eine große Hauptstadt ein bisschen traurig, dass man als Regionalflughafen dann so abgestempelt wird, aber es ist dann eher doch die Realität.
Ja, Stuttgart ist ein bisschen weiter unten, Düsseldorf liegt bei 20 Millionen, der BER bei 25 Millionen, ist an dritter Stelle in Deutschland. Ist irgendwie so ein Mittelding zwischen Regionalflughafen und einem Aspirant für einen größeren Regionalflughafen, das kann man schon so sagen. Aber du hast völlig recht, das, also in der Liga mit München oder Frankfurt mitspielen zu wollen, den Lufthansa-Drehkreuzen, das wird der BER so lange nicht schaffen, wie die Lufthansa sagt, wir machen kein drittes Drehkreuz auf. Und da spricht überhaupt nichts dafür, dass sie das tun. Sie haben in Europa 4, sie haben eben die beiden in Deutschland, Frankfurt und München. Sie haben Wien und Zürich und ein fünftes werden sie sich nicht ans Bein binden, schon gar nicht in Deutschland.
Und da gibt es ja Leute, die sagen, kümmert euch am BER nicht um eine zusätzliche Start- und Landebahn, kümmert euch um ja, mehr Flüge zum Beispiel über den Atlantik. Das können ja dann auch größere Maschinen sein, nicht so viele kleine Maschinen, die so oft starten und landen, lieber eine große, die auch mal Atlantikflüge oder überhaupt Kontinentalflüge anbietet. Man kommt ja vom BER auch meistens nicht so richtig weit weg, noch nicht.
Boris, auf eine Reaktion würde ich noch gerne eingehen, weil du hast mit Engelbert Lüttke-Dahldruck gesprochen, dem Ex-Flughafenchef. Was hat der denn dazu gesagt, zu Bondes Überlegung?
Also der hat einfach ein Wort benutzt, das hast du auch schon zitiert, er gesagt, das ist Blödsinn. Kostenmäßig ist es totaler Blödsinn, es ist ökologisch untragbar und es macht wirtschaftlich überhaupt keinen Sinn. Das, so hat er es abqualifiziert und er hat auch im Hintergrund gesagt, er versteht es einfach nicht. Er versteht diesen Vorschlag nicht, hat die Kapazitäten nochmal erwähnt. Er ist derjenige, der sagt, wir können in dem vorhandenen System sogar 55 bis 60 Millionen Passagiere abfertigen, nicht nur 50, und sieht also überhaupt keinen Grund, da ernsthaft drüber zu reden. Hat am Ende gesagt, lass uns den Ackendeckel zumachen. Es gab auch in seiner Zeit als Flughafenchef eine ganze Menge Vorschläge, die nicht so sinnvoll waren. Der gehört dazu. Lasst uns lieber das tun, was Thomas eben angesprochen hat. Lasst uns lieber über Intercont-Verbindungen reden und wie man das eventuell schaffen kann. Darum sollte sich eine Verkehrssenatorin kümmern. Da könnte sie möglicherweise auch Erfolge haben.
Und statt dritte Start- und Landebahn vielleicht mal über ein drittes Terminal. Das könnte man sich auch überlegen. Also das sind ja Dinge, die auch im Masterplan stehen, den der Flughafen tatsächlich auch mit Finanzen untersetzt hat. Das sind ja Dinge, die auch da ein bisschen alles schöner, bequemer, einfacher machen, aber eben nicht so eine riesige Belastung. Es gab hier in Brandenburg dann auch so Vermutungen, was hat Frau Bonde da eigentlich bewegt, und manche sagten, naja, es war vielleicht der Reflex, sie saß bei der IHK und Unternehmer wollen auch bestimmte Dinge auch hören, und das hat sie ihnen gesagt, und vielleicht hat sie dann quasi eher im Reflex gehandelt, als sich das wirklich durchdacht zu haben.
Die Vermutung von Thomas halte ich nicht für abwegig, dass das möglicherweise auch eine reflexhafte Äußerung bei der IHK war. Ich kann nur sagen, dass auch in der Koalition, auch in ihrer eigenen Partei, da durchaus Kopfschütteln die Folge war und auch da keiner verstanden hat, warum sie das dann auch am Tag danach, am Dienstag der Senatspressekonferenz nochmal so vehement vertreten hat, auch nochmal weiter begründet hat und so weiter. Und dann kam eine Nachfrage von einem Kollegen, der sagte, naja, aber die Flughafengesellschaft hat auch selber gesagt über ihren Sprecher, die brauchen wir nicht, die dritte Start- und Landebahn. Was sie denn dazu sage? Und da sagte sie, naja, der Flughafen, der hat zwar einen Sprecher und einen Chefin, aber der gehört ja drei Eigentümern, nämlich Brandenburg, Berlin und dem Bund. Und die müssten doch am Ende entscheiden. Und das macht es eigentlich noch viel schlimmer, weil wir haben ja die Reaktion von Thomas gerade gehört, die in Brandenburg kamen, die vermutlich von der Bundesebene genauso kommen. Also das muss ich doch vorher mal absprechen mit Kollegen in Brandenburg und im Bundestag oder im Bundesverkehrsministerium oder wie auch immer. Aber das hat sie offenbar alles nicht getan.
Und reflexhaft hast du gesagt, aber ich glaube, wir müssen festhalten, wenn ich es richtig gesehen habe, hat sie das abgelesen vom Papier. Also das stand, glaube ich, in ihren Unterlagen. Wie dem auch sei, ich sage mal voraus, das war nicht das letzte Fettnäpfchen, in das Ute Bonde gehüpft ist. Ich glaube, wir werden zeitnah mittelfristig nochmal über sie reden. Ich danke euch auf jeden Fall, Thomas Bittner und Boris Hermel, für dieses Gespräch.
Sehr gerne.
Jo, gern.
Politik mal anders erklären, lebensnaher, das versuchen wir hier in der Spreepolitik jede Woche. Ausschusssitzungen zum Beispiel wirken oft sehr dröge und politnerdig. Aber mein Kollege Sebastian Schöbel hat nun im Verkehrsausschuss festgestellt, eigentlich sind diese Sitzungen gar nicht so anders als ein Weihnachtsessen mit der Familie, das irgendwie aus dem Ruder läuft. Unsere kleine Weihnachtspolitglosse.
Leute.
Ruft im Verkehrsausschuss Matthias Kollatz mit der flehentlichen Stimme einer weihnachtsgestressten Mutter, die zum Fest einfach nur Ruhe am Tisch haben will.
Ich glaube, dass der vorweihnachtliche Friede doch nahelegt, wie man sich mal inhaltlich da aufeinander zubewegt.
Will Antje Kappek von den Grünen aber nicht, sondern streiten, weil Verkehrssenatorin Ute Bonde angeblich die Schüssel mit den brandheißen Infos zur Verkehrssimulation an der Elsenbrücke nicht rumreichen will. Die sie gerade noch hatte, hat sie doch selber gesagt, aber jetzt drücke sie die nicht mehr raus.
Hat Senatorin Bonde hier gegenüber der Öffentlichkeit die Wahrheit gesagt oder nicht?
Oder vielleicht Dinge auch verschleiert?
Ruft Christian Ronneburg von den Linken nassforsch hinterher.
Oder Ping-Pong gespielt.
Ping, was? Lars Bozian als Ausschussvorsitzender, so etwas wie das Familienoberhaupt und damit fürs Anschneiden des Bratens zuständig, versucht's mit strenger Pädagogik.
Das ist weder in den Verfahrensregeln noch in der Geschäftsordnung vorgesehen.
Aber die Sache ist jetzt wie ein fettverschmiertes Tranchiermesser. Sie entgleitet ihm.
Wegducken und Daten verstecken, das können wir nicht mitgehen.
Brummelt mürrisch der AfD-Abgeordnete Rolf Wiedenhaupt, den sie auch dieses Jahr wieder ganz ans Ende des Tisches gesetzt haben. Kappek ist derweil auf 180.
Gibt es eine Simulation des Berliner Senates für das Verkehrsverhalten rund um den 16. Bauabschnitt oder nicht?
Das geht aber so nicht, ich muss es immer wieder sagen.
Mahnt Bozian, aber umsonst, die Stimmung ist im Eimer. Die Beschuldigte, Ute Bonde, ist empört. Sie gelogen? Unverschämtheit.
Sehr grenzwertig und glaube, dass sie da ganz eng irgendwo voran vorbeischrauben, genau.
Und überhaupt, Verkehrssimulation, was soll das überhaupt sein?
Simulation bedeutet für mich ein Wimmelbild, das erstellt wird.
Wimmelbild, genau. passend zur Verkehrslage an der Elsenbrücke. Ja, und wer jetzt dieses Wimmelbild gerade hat, also?
Mit wir habe ich gemeint, die Autobahn des Bundes und wir, unser Haus. Ich habe nicht gesagt, meine Kolleginnen und Kollegen, sondern ich habe von wir gesprochen.
Genau, wir, also auch ihr und die da, nicht sie, sondern sie.
Ja, genau, danke schön, das war's.
Weihnachten im Berliner Abgeordnetenhaus.
Leute.
So, und das war's auch schon wieder mit der Spreepolitik für diese Woche. Zum Schluss gibt's wie immer noch einen Podcast-Tipp von mir. Der Bruch Frauen zwischen Ost und Jetzt ist ein Doku-Podcast des RBB, der von ostdeutschen Frauen erzählt, die nach dem Ende der DDR im Umbruch der Wiedervereinigung ihr Leben in die Hand genommen haben. Es geht um das Zurechtfinden in einer neuen Welt, um schwierige Entscheidungen und wichtige Erfahrungen. Unbedingt hörenswert, denn von dem, was ostdeutsche Frauen nach dem Mauerfall erlebt haben, ist ganz viel noch nicht erzählt und nicht gewürdigt. Den Podcast Der Bruch – Frauen zwischen Ost und Jetzt finden Sie in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt, genau wie uns die Spreepolitik. Ich bin Sabine Müller und sage vielen Dank fürs Zuhören.